Auf los geht's los. Maren, ich freue mich, dass ich hier sein darf und wir ein bisschen plaudern. Einmal zum Thema Marketing, Social Media, Brand, Datenschutz oder wie auch immer, ne? Also ich freue mich. Danke, dass du Zeit genommen hast.
Ja, super gerne. Ich freue mich, dass du da bist, dass wir uns mal wieder live und in Farbe sehen. Ich glaube, du bist dieses Jahr der erste
Echt?
persönliche Termin.
Oh Gott, welch Ehre, welch Ehre. Ja, ansonsten ist es ja schon ein bisschen länger her. Du bist ja eigentlich schuld, dass mein Unternehmen Alarmstufe Red heißt, ne?
Da bin
Du
ich gerne
erinnerst
schuld.
dich,
Ich
ne?
erinnere mich total.
Wir haben, glaube ich, in diesem Raum hier auch gesessen und rechts und links hatten wir ein paar Plakate und
Wir saßen
ja,
ein bisschen näher beieinander. Das
das
war
stimmt,
schöner.
das stimmt. Jetzt genau, jetzt sitzen wir hier so ein bisschen entfernt, aber Gott sei Dank hier
So wie
die
so
Strippen.
Königspaare, die so an der langen Tafel.
Genau, das stimmt. Fehlt nur ein bisschen der Kronleuchter und sonst. Aber okay, gut. Ich glaube, ich halte mich jetzt mal ein bisschen zurück, weil wenn ich dich vorstelle, ich glaube, du kannst das wesentlich besser. Erzähl doch mal ein bisschen was zu dir und deinem Business und wie es dazu kam.
Ja, also ich bin seit über 12 Jahren selbstständig als freiberufliche Markenberaterin und berate SolopreneurInnen und auch kleine Unternehmen, Startups, inhabergeführte Unternehmen bei der Positionierung ihrer Marke, bei der Markenentwicklung, bei Repositionierungen. Das heißt, wenn sich der Markt sich ändert, wenn Kundenstrukturen sich ändern, wenn Technologien sich ändern und dadurch auch Kundenbeziehungen ändern, dann sind das oft so Anlässe, wo das Thema Marke nochmal angeschaut wird. Mein Motto ist, eine Marke sollte sein wie ein Espresso, klein, stark, aufs Wesentliche reduziert und natürlich zum Genießen. Und deswegen heißt der Beratungsansatz die Espresso-Strategie. Genau, und dadurch läuft man verschiedene Stufen um nach und nach. Ich hatte so ein Treppenmodell, um sozusagen nach und nach, dass sich das Bild schärft und alles gut ineinander fließt. Und du hast aber schönerweise mal das Bild von Luken entwickelt. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst,
Doch,
dass
ich erinnere
du
mich dunkel.
in dem Prozess immer wieder neue Luken entdeckt hast, wo man noch mal tiefer schauen kann. Und das fand ich ein sehr schönes Bild. Also letztlich ist der ganze Prozess eine Entwicklung. Man dringt eigentlich immer tiefer zum Kern vor, um dann sozusagen auch das Wesentliche und das Wirksame dieser Marke herauszuschälen. Und ja, über die Jahre habe ich festgestellt, dass natürlich sich nicht nur das Beratungsgeschäft verändert, Menschen zunehmend sich digital oder auch selbst fortbilden und habe dann irgendwann 2014 mein erstes quasi digitales Produkt auf den Markt gebracht, damals noch mit Ricarda Kiel, weil das für mich völliges Neuland gewesen ist. Also ich war sehr gut darin, Modelle und Prozesse zu entwickeln und Leuten anhand dieser zu guten Ergebnissen zu führen, aber das in so einen Selbstlernkurs zu gießen und das auch digital kaufbar zu machen, das war für mich eine totale Blackbox. Und Ricarda war da schon weit voraus und dann haben wir das in Tandem gemacht. Und so begann eine Geschichte, von der ich damals nicht ahnte, wo das noch hinführt.
Ich glaube, das
Denn,
weiß keiner, der ein Unternehmen gründet, wo die
ja,
Reise dann hingeht, ne?
aber das war so ein klitzekleines, handliches Produkt. Zwei PDFs zum Download und eine Word-Datei. Und bis dann wurde auch immer mal wieder gekauft, aber mein Fokus war immer die Beratung im 1:1 und oder eben mit Teams bei Unternehmen. Und dann kam Corona. Und von einem Tag war alles, auf einen Tag auf den anderen war alles anders. Und ich erinnerte mich an mein Magnetprodukt-Kit, so heißt dieser Selbstlernkurs, und dachte, das ist doch jetzt eigentlich genau das, was die Leute brauchen. Die brauchen eine sehr einfach handzuhabende Anleitung, wie sie ein Angebot entwickeln müssen. Denn viele standen vor knapp einem Jahr vor der Frage, wie kann ich das, was ich vorher analog mache, gemacht habe, in einen digitalen Kurs oder in ein was auch immer geartetes Produkt gießen. Man brauchte neue Angebote schnell. Und dann habe ich gedacht, zumal sich eben auch abzeichnete, für die Selbstständigen gab es vom Staat nicht wirklich Unterstützung. Also dachte ich, wir müssen uns gegenseitig helfen.
Ja, wir Frauen machen sowas.
Wir Frauen machen sowas, aber es waren dann eben nicht nur Frauen, sondern auch Männer, die das Kit gekauft haben und tatsächlich in einer großen Zahl begonnen haben, neue Angebote zu entwickeln. Und weil ich schon wusste, das Produkt gab es ja jetzt schon zu dem Zeitpunkt fast 6 Jahre, dass Leute immer mal wieder auch scheiterten, wenn sie alleine das durchgearbeitet haben, und habe dann einmal wöchentlich ein Webinar angeboten. Und zum Support, für Fragen stellen, was auch immer. Und habe gesagt, bis zum Ende des Lockdowns, egal wie lange der dauert, mache ich wöchentlich dieses Webinar. Und dann entwickelte sich daraus so eine richtige Community. Dann entstanden auch schon erste Produktideen, die wurden auch schon vermarktet. Also es ging echt ratzfatz. Wow. Und bei einigen wenigen und andere brauchten ein bisschen länger. Und auch über den Lockdown hinaus. Und als sich das Ende dann ankündigte nach 7 Wochen, war die Frage, ja, wie machst du denn da jetzt weiter, Maren? Gibt es jetzt weiterhin die Webinare? Das ist so toll. Mhm. Und genau, und innerhalb von 2 Wochen habe ich dann entschieden, es wird die Webinare geben, aber es wird eben noch mehr geben. Und zwar eine ganze Lernplattform.
Das war dein Magnet.
Genau, und so Kit, ist der ist jetzt, das ich, Magnetprodukt Kit wurde zu einem Magnetprodukt Club. Mhm. Und mein Vorbild dafür ist Trailhead, die Lernplattform von Salesforce, die damit ihre alle ihre Kunden, die diese Software nutzen, schulen. Und zwar, also die schulen sich im Grunde selbst. Das heißt, Salesforce hat diese gesamten Inhalte, wie man die Software nutzt, auf diese Plattform gebracht. In sogenannten Trails, in Lernpfaden, was ja auch eine sehr digital, eine extrem erfolgreiche Form der Wissensvermittlung und des Enablings ist. Und diese Idee mit diesen Trails habe ich dann eben übernommen und alles, was sozusagen in meinem Kopf drin war über die 12 Jahre aus Workshops, aus 1-zu-1-Beratungen, aus dem Kit, gesagt, das wird alles nach und nach da hinein gegossen und habe dann begonnen, habe diese Plattform aufgebaut. Das war erstmal nur ein Prototyp, um auch zu testen, funktioniert das überhaupt? Kauft es jemand? Und
das weiß man ja vorher mal nicht. Ne?
Das weiß man.
Eine gute Idee. Und
dann, genau, und Leute sagen, oh, das fände ich total toll, wenn es das gäbe. Und dann machst du das und nichts passiert.
Genau, und keiner kauft dann.
Ja, habe aber dann doch, ich habe dann das eben allen Kit KäuferInnen angeboten. Ich habe das nicht offiziell gemacht, sondern es gab nur diesen Kreis aller, die das Magnetprodukt-Kit gekauft haben, habe ich gesagt, für die ist das jetzt quasi das nächste logische Anschlussprodukt mit dem Support und weiteren Inhalten, denn es geht ja nicht nur darum, Produkte zu entwickeln, sondern auch zu vermarkten und das gut in die eigene Positionierung zu integrieren, denn schnell ist schon mal ein Produkt entwickelt, aber was ich dann eben auch gesehen habe, ist, dass die Leute sich gefragt haben, wie bringe ich denn das jetzt überhaupt unter? Wie erzähle ich denn jetzt meine Geschichte, warum jetzt das da noch ist? Und genau, und so ist das dann entstanden und begannen die ersten Trails, der Wettbewerbsvorteil mit eingebautem Kopierschutz ist so einer. Oder das Preisschild für dein Magnetprodukt oder die Angebotsseite, die verkauft. Plus eben auch die Community. Begonnen hatte das alles mit Slack und wobei ich da überhaupt nicht happy war von dem. Das war für so einen Prototypen ganz gut und es war auch klar, das ist erstmal nur ein Provisorium und ich habe auch von Anfang an gesagt, es wird sich irgendwann eben, soll das auch eine eigene Plattform geben, aber so starten wir jetzt mal, um miteinander zu wachsen und zu lernen. Und ich habe eben in diesen ersten Monaten ganz viel nochmal gelernt, wie Selbstständige sich organisieren, wie sie arbeiten, was bringt sie weiter, was nicht, was haben sie für Erwartungen an eine Lernplattform, an die Benutzeroberfläche, an die Inhalte, welche Events in welcher Frequenz. Und da ganz nah dran zu sein, hat im Grunde den Grundstein gelegt, dass ich dann wusste, wie ich diese Plattform baue und vor allen Dingen auch, wie sie designt sein muss. Mhm. Und das Design der Plattform ist jetzt nicht nur optisch, dass das quasi im Brand Look and Feel ist, sondern dass die Plattform so designt ist, dass sie optimal die Selbstständigen unterstützt bei der Arbeit am Unternehmen. Ich sage mal, wir können euch die Arbeit nicht abnehmen, aber wir können sie euch so leicht wie möglich machen.
Ja, ja. Die Farben finde ich auch ganz großartig. Stichwort Design. Du warst ja auch noch neben der Digitalisierung auch im letzten Jahr noch ganz beschäftigt, komplett analog. Da oben aus dem Regal, was ich da so sehe, da leuchtet ja mir das Buch entgegen,
richtig,
was du ja auch noch veröffentlicht
richtig
hast. So, Design ist ja auch nicht mal eben schnell schön oder so ähnlich.
Richtig, genau. Design ist mehr als schnell mal schön.
Genau. Tolles Buch übrigens. Also ich habe es natürlich auch. Ich habe es natürlich auch gleich bestellt und auch gelesen.
Ja, du warst eine der Ersten. Vielen Dank.
Danke. Ja. Also ich fühlte mich auch gleich wieder hier zurückversetzt in diese Stunden, wo wir hier in diesem Raum gesessen haben. Mm. Und ich glaube, die Herausforderung ist auch für ganz viele, diese vielen Themen und Qualifikationen, die man im Kopf hat.
Ja.
Das wirklich den Mut zu haben, und da hast du mich unterstützt, mal zu sagen, konzentriere dich doch jetzt mal auf so den Kern. Ne? Also Espresso-Strategie, ich habe es im Nachhinein verstanden, warum das eigentlich der Name auch Programm ist. Und ich glaube, das ist es, den Mut zu haben, als Selbstständige nicht auf 10 Hochzeiten zu tanzen, sondern zu sagen, ich nehme jetzt vielleicht nur mal 2 Hochzeiten oder auch eine, ne, in irgendeiner Form. Ja. Also da nochmal ein großartiges Buch. Kam gut an, oder?
Ja, vielen Dank. Also das kam letztlich viel später raus als geplant, auch wegen Corona. Da sind so einige Sachen. Also neben das Papier kam dieses wunderschöne, man sieht es jetzt leider nicht mehr im Podcast, es ist ein wunderschönes braunes Umschlagpapier.
Es haptisch wunderbar gemacht. Also ich kann es jetzt nur bestätigen.
Kommt aus Frankreich. Mm. Hing an der Grenze, weil die Grenzen dicht waren. Okay. Dann gab es in der, was man auch nicht sieht, ist diese wunderbare haptische Geschichte auf dem Cover. Das ist so ein Reliefdruck. Das wurde in der Prägeanstalt gemacht. Auch das Rot vom Titel ist im Siebdruck eine Prägeanstalt gemacht, wo es ein ganz kleines, familiengeführtes Unternehmen, Corona-Fall, alle mussten zu Hause bleiben. Also es kam so einiges.
Das ist ja wieder eine Buchfüllung, ne? Auto schreibt ein Buch in der Corona-Zeit. Ne?
Und tatsächlich auch dieses Buchprojekt, das hat mich aber mehrere Jahre begleitet, bis es am Ende auch diese Form inhaltlich hatte, wie du das jetzt auch für dich, dass du das für dich so gut annehmen konntest, war auch ein Weg. Also auch ein Buch ist eben mehr als schnell mal Text. Und es geht letztlich um die Rolle von beratenden Menschen in dieser Gesellschaft. Und es richtet sich in erster Linie an DesignerInnen, aber nicht nur, sondern eben auch an Menschen wie dich und auch mich. Und ich da auch im Schreiben habe ich eben noch mal mehr, ist mir bewusst geworden, wie sehr sich Beratung verändert und die Rolle von Beratenden und wie wichtig es ist, andere zu empowern, zu Erkenntnissen zu kommen. Nicht einfach nur, na, wie das früher war oder was auch so ein starkes Bild ist, wie BeraterInnen agieren. Die kommen dann in Firmen rein und analysieren irgendwelche Zahlen und lassen dann früher dicke Ordner und heute PowerPoint-Präsentationen zurück und dann werden Leute entlassen und Kosten eingespart. So ist Beratung schon lange nicht mehr, sondern das ist eigentlich, das sind Menschen, die EntscheiderInnen in Unternehmen unterstützen, bessere Entscheidungen zu treffen in Bezug auf alle möglichen, auf Prozesse, auf Datenschutz, wie gehe ich damit um, IT.
Hast du das böse Wort genannt?
Marken und in dem Schreiben des Buches letztlich geht es auch um das Bewusstsein, was Design kann. Und Design ist letztlich ein kreativer Prozess, wie wir gestalten. Und das kann die Welt sein, die Kommunikation. Und es gibt ein 4-Stufen-Modell, die Designleiter vom Dänischen Designinstitut. Und die oberste Stufe ist Design als Strategie. Das heißt, du denkst das gesamte Unternehmen. Das heißt, du löst alle strategischen Fragestellungen im Unternehmen wie ein Designer oder eine Designerin. Das heißt, du stellst dir die Frage, du recherchierst alles dazu. Du entwickelst auf der Basis deiner Recherche einen ersten Prototypen, den du testest, adaptierst und dann implementierst. Und als ich die Idee mit dem Magnetproduktclub habe ich das tatsächlich genau wie in meinem Buch gemacht. Also ich habe wirklich
dein eigenes Konzept nochmal überprüft.
Ich habe für mich, also auch im Schreiben, weil ich dachte, so ist das auch total logisch. Und nur so geht es. Nutzerzentriert an die Lösung von Problemen heranzugehen. Denn nur weil jetzt, ne, also es gibt, hast du sicher auch Membership, Abo-Modell, Recurring Revenues, die ganzen Amerikaner, ja, die das runterbeten, Six-Figure-Income, Seven-Figure-Income,
whatever.
Ne, das ist natürlich theoretisch alles richtig und das ist auch ein smartes Geschäftsmodell. Nur am Ende des Tages muss es Leute weiterbringen. Sie müssen, die Menschen müssen Fortschritt erleben, die müssen Erkenntnisse haben, sie müssen mit deinem Produkt, welcher Art es auch immer ist, weiterkommen. Und deswegen habe ich das eben tatsächlich auch diesen Prototyp erstmal auf so einer rudimentären Plattform oder auch mich auf fremder Lösungen sozusagen, die mir zu eigen gemacht, um Verhalten zu beobachten. Wie lernen die Selbstständigen, wie schaffen sie sich Wissen auf, wann feiern sie Erfolge, was bedeutet überhaupt Erfolg für die?
Das ist jeden mal anders, ne?
Nein, also wenn ich sage, ich verspreche Erfolg, muss letztlich die Plattform das auch möglich machen. Und wie muss ich die dann eben designen? In dem Fall, wie muss die Lernerfahrung designt sein, damit es möglich wird? Und da wiederum, wenn ich weiß, wie die Lernerfahrung gestaltet sein muss, zu überlegen, wie kann die Ästhetik der Plattform oder auch die Technologie das unterstützen. Das heißt, die erste und oberste Frage bei der Plattform ist immer, ich sage mal, unser oberstes Ziel ist, sind begeisterte Nutzer, und begeistert sind die dann, wenn sie Fortschritt erleben, wenn sie Erfolge feiern, wenn sie für sich etwas erkennen, lernen, integrieren.
Ja, ich sehe es ja genauso irgendwie, es muss erstmal Spaß machen. Und ich glaube, da ticken wir ja so gleich. Das Beratungsgeschäft verändert sich. Also es ist nicht mehr so, da kommt jemand und ich sage dir, wie du es zu tun hast, sondern es ist einfach, es muss zum Unternehmen passen. Also du weißt ja, ich bin ja im Datenschutz unterwegs und das ist ja so ein Thema, was man überhaupt gar nicht gerne macht. Also jeder hat einen Termin und spontan keine Zeit, wenn das aufs Tableau kommt, aber es ist wichtig, den Unternehmen, also den Menschen, die das ja auch leben, es muss ja gelebt werden, sonst ist es auch richtig. Deutsch gesagt, das Blattl Papier ja nicht weht, wo irgendwas draufsteht.
Ja.
Und dann zu sagen, okay, wie kriegen wir die Kuh vom Eis, ne? Sind wir wieder bei deinem nächsten Hobby in der Kühe, aber die mich hier so schön anlächeln, aber das machen wir, glaube ich, dann vielleicht das nächste Mal im Podcast. Ja, du weißt ja, es ist ja der Datenschutz-Podcast und jetzt hast du ja gerade so Digitalisierung und neue Plattformen aufgebaut und das ist ja auch, was DSGVO angeht, immer so ein bisschen mit, ich sage jetzt mal, auch mit Schmerzen verbunden. Was sind deine Erfahrungen so jetzt Thema DSGVO und findest du das gut, findest du das nicht gut? Also es darf hier alles sein.
Ja, hier darf alles sein. Also und tatsächlich war das auch ganz gut, dass ich da jetzt so ein bisschen ausgeholt habe, weil natürlich, also in dem Moment, wo ich eine technologische Plattform aufsetze, wo ich das Abo digital verkaufe, in dem Moment fließen schon Daten, personenbezogene Daten. Und dann ist es auch so, dass ich diese Lernerfahrung, also tatsächlich, wer sieht welche Inhalte, wie werden die Leute da durchgeführt? Brauche ich verschiedene technologische Dienste, die sozusagen diese Learn Experience möglichst geschmeidig machen? Und dort fließen personenbezogene Daten. Das heißt, und mir, und wenn wir das Vier-Ebenen-Modell, vielleicht auch nochmal zu der Marke, am Ende geht es immer darum, Vertrauen zu maximieren.
Also, Datenschutz ist für mich oberste Prämisse, und das ist Vertrauen.
Es ist Vertrauen. Und deswegen ist es für mich keine Kuh, die ich vom Eis hole oder irgendwas Lästiges, sondern das ist die Stelle, wo ich sofort merke, mir wird Vertrauen geschenkt, weil die Menschen mir ihre Daten anvertrauen.
Ach, du rennst bei mir gerade offene Türen ein.
Und deswegen war das für mich eines der wichtigsten Themen überhaupt. Und gerade an dieser Schnittstelle, wo ich sage, ich will einerseits begeisterte Mitglieder haben und ich will ihnen die bestmögliche, ich will sozusagen so viel Arbeit wie möglich abnehmen, die sie sich nicht machen müssen, weil ich mir die schon gemacht habe. Das heißt, dass Lernen Spaß macht, dass wir Gamification-Elemente drin haben, dass ich diese Minigames habe in den Lernpfaden, also dass das sich fast anfühlt, wir sind wie ein Computerspiel, dass es die Inhalte so aufbereitet sind und angeliefert werden, dass das in kleinen Häppchen kommt, dass sie das gut annehmen können, dass sie Fortschritt erleben. Hinter jeder dieser Geschichten fließen Daten. Das heißt, Das ist ein ganz zentrales Element und ich will diesen Vertrauensvorschuss, den ich in Form von Daten und natürlich auch Geld, aber eben auch von Daten bekomme, gerecht werden. Und habe deswegen eben mit einer Rechtsanwältin zusammen eben auch einen Datenschutzhinweis und Nutzungsbedingungen, was für mich Hand in Hand geht. Mhm. Das heißt, auch was passiert dann am Ende mit den Leuten, da eben das sehr, sehr detailliert ausgearbeitet, um absolute Transparenz herzustellen. Das heißt, die Leute kaufen im Endeffekt ja immer die Katze im Sack. Und alles, was ich sozusagen vorher ihnen geben kann, bekommen sie. Und habe deswegen, und Datenschutz, das fängt eben schon damit an, dass das ist die bestmögliche Nutzererfahrung, die ich liefern möchte. Welcher Dienst kann das? Mhm. Und ich bin extrem froh, dass wir die DSGVO haben, dass wir in diesem Land ein anderes Verständnis vom Wert von Daten haben, als das zum Beispiel in den USA oder in vielen anderen Ländern der Fall ist. Das heißt, als damals das aufkam und viele so gejammert haben, habe ich gedacht, ich finde das eine richtige Entscheidung, weil die Daten sind etwas wert. Es geht ja nicht nur, dass mir irgendwie Arbeit schwer wird, sondern ich bin ja auch Mensch, ich bin ja auch Nutzer. Und ich möchte, dass mit meinen Daten, mit meiner E-Mail-Adresse, mit meinem Vornamen, mit meinem Nachnamen, mit meiner Adresse verantwortungsvoll umgegangen wird. Und deswegen war ich auch, als das dann auch durchging, dieses Gesetz, froh, weil es ganz viel darüber aussagt, nicht nur was Daten wert sind, sondern letztlich auch Menschen. Und um Menschen geht es ja.
Ja, das ist auch das, wo ich immer, wenn ich die Diskussionen mit Unternehmen oder mit Marketingabteilungen dann führe, ich verstehe, dass man Schmerzen hat, weil man muss Gewohnheiten ändern. Also man hat immer in die USA geguckt, Analyse-Tools Jahrzehnte eingebaut und das war ja easy, da kannte ich mich irgendwie mit aus. Und jetzt kommt so jemand wie ich um die Ecke und sagt von wegen, du übrigens, das wird so zukünftig weitergehen. Also ich sage jetzt mal ein bisschen platt gesprochen, das ist ein toter Gaul. Ne? Also von daher sich einfach mal überlegen, wie kriege ich direkt Informationen, die ich möchte von meinen Kunden, also ich sage mal Hands-on-Customer. Und in letzter Konsequenz sage ich immer, das ist Vertrauen. Und wer sein Vertrauen bei seinen Kunden verspielt, der macht das, glaube ich, nicht so ganz lange. Also von daher...
Ich glaube nicht, dass das nachhaltig ist. Ne? Aber tatsächlich, ich habe auch irgendwann Google Analytics abgeschaltet.
Mhm, ne? Sehr gut.
Und auch jetzt für meine Plattform habe ich kein Google Analytics. Denn ob meine Mitglieder begeistert sind oder nicht, das wird mir Google Analytics nicht erzählen.
Genau. Ich sage, wenn es dazu kommt bei meinen Kunden, dann sage ich immer Google Analytics, ja, aber was erfasst ihr denn für Daten? ja, weiß ich gar nicht. Wann habt ihr denn das letzte Mal ausgewertet? Ja, weiß ich nicht. Denke ich mir, dann können wir es auch gleich lassen.
Dann kann man es auch lassen.
Ja. Die Schizophrenie ist ja, ich glaube, es ist ein bisschen so mit Gewohnheiten eben auch. Man gibt einem anderen Konzern, also man gibt Daten an einen anderen Konzern weiter. Der macht irgendetwas damit. Ich weiß aber nicht genau, was. Und dann kaufe ich so viel Geld, also so eine Blackbox wieder zurück. Und ich denke mir, für mich ist Qualität auch die Geschichte. Also wenn ich was wissen will von meinen Kunden, ob sie zufrieden sind oder nicht, das merke ich eventuell an den Buchungszahlen, jetzt wie bei dir. Wie viel haben sich jetzt angemeldet? Wie kriege ich zufriedene Rückmeldungen? Meldung hin und ich sage jetzt mal, da ist doch lieber klein und fein als eine breite Masse.
Ja,
also
genau.
Toll, dass du dich jetzt damit beschäftigt hast
und
naja, aber jeden Mitstreiter.
Ja, ich bin da voll dabei und da sind eben auch ExpertInnen wie du, für die bin ich extrem dankbar, weil die sich da reingraben und in dem Fall meine Rechtsanwältin, mit der ich das alles gekartelt habe, die mir halt auch zu jedem Ding sagen konnte, wie ist die aktuelle Rechtslage. Mhm. Der Prozess hat sich, als wir begonnen haben im September bis Weihnachten, da hat sich auch wieder was geändert. Das heißt, das ist was wahnsinnig Lebendiges. Und dann bin ich sehr froh, dass die sich darum kümmert. Und ich muss das nicht. Sondern ne, die schreibt mir eine Mail.
Schuster, bleib bei deinen Leisten.
Maren, folgendes jetzt. Aber was eben... wo wir eben auch sehr genau überlegt haben, und da geht es jetzt nicht nur um das Wording von diesem Datenschutzhinweis, sondern das fängt ja eben mit der Entscheidung an, so war das zumindest bei mir, welchen Dienst brauche ich für das bestmögliche Nutzererlebnis? Und das heißt, was integriere ich an Lernmanagement-Software, was integriere ich an Community-Systemen und wie mache ich das, dass das für die Mitglieder aber auch alles bezahlbar bleibt? Und musste an ganz vielen Stellen immer wieder abwägen, letztlich zwischen wo stehen die Server dieses Dienstes. Nicht nur, welche Daten werden übermittelt, sondern auch, wo stehen die Server. Und habe, ich glaube, es sind insgesamt alles in allem wahrscheinlich 12 Dienste, die da sozusagen wie so Legosteine zusammengesteckt sind. Wenn die bestmögliche Lösung in Europa oder auch in Deutschland saß, habe ich die auch im Einsatz. Und ansonsten habe ich mich für die entschieden, die eben den bestmöglichen, zuverlässigsten, geschmeidigsten Dienst liefert. Und auch teilweise Dienste in Einsatz, die in USA sind, wobei ich dann eben dort so eine, ne, also ich sag mal, das so rechtlich so korrekt wie möglich gemacht habe. Plus eben auch den im Datenschutzhinweis sehr, sehr transparent zu machen.
Und das ist sozusagen Transparenz, nicht unter den Teppich kehren. Und
genau, das heißt, also bevor man Mitglied wird, kann man, wenn man möchte, ganz, ganz genau nachlesen, was ist im Einsatz, was für Daten werden wohin transferiert, jeweils auch Datenschutzhinweise der Dienste nochmal verlinkt, auch wenn sie widersprechen wollen, wenn das möglich ist, dort nochmal Links hinterlegt und das Ganze zusätzlich aber auch nochmal in einfacher Sprache parallel. Also ja. Der Datenschutzhinweis ist quasi zweispaltig. Es gibt den juristisch korrekten Text, der ich, und das ist auch ganz wichtig, dass es den gibt, der ist auch nur der ist rechtsverbindlich. Weil sobald man sich in einfacher Sprache ausdrückt, verliert das eben die Rechtswirksamkeit. Und trotzdem war es mir wichtig, das nochmal zu erklären. Erstens, in ganz einfacher Sprache, wer macht hier was, warum, welche Daten hole ich und vor allen Dingen auch wozu. Das heißt, ich habe immer erklärt, wie das zusammenhängt mit der Lernplattform und was dort sozusagen möglich wird für die Nutzer, damit sie letztlich, müssen sie selber ja verantwortlich entscheiden, ob sie das wollen oder nicht. Weil was ich wichtig finde, ist, das eben transparent zu machen, wo Daten abgegriffen werden, was mit denen passiert, aber eben auch, dass es an einer ganz bestimmten Stelle extrem nützlich ist für den einzelnen Nutzer und die einzelne Nutzerin, weil sie dadurch etwas für sie möglich wird, was eben sonst nicht möglich ist.
Das ist immer eine Abwägungssache. Also es steht da sogar in der DSGVO einfache, unverständliche Sprache. Also ich habe es bei mir auf meiner Website ja genau andersrum gemacht. Ich habe auf den Juristensprech verzichtet, sondern ich habe es komplett ein bisschen lustig und launig gemacht, weil ich glaube, das ist so der einzige Weg. Ich meine, natürlich Juristen, ich bin ja selber Wirtschaftsjuristin, also ich weiß, wir lesen solche Texte, suchen dann vielleicht das Punkt im Komma oder die Stecknadel im Heuhaufen, die gibt es auch auf jeden Fall. Aber die breite Masse, will ich jetzt mal sagen, der normale, gesunde Menschenverstand liest keine juristischen Texte, also von daher.
Und das größte Kompliment war, dass ich tatsächlich von einem Mitglied angesprochen wurde auf einen Aspekt in diesem Datenschutzhinweis unter, weiß ich nicht, 11.3. Die hatte das wirklich komplett gelesen.
Wow, normalerweise liest das ja keiner, aber okay.
Genau, und das war eben mein Anspruch. Also ich insgesamt, das ist ja mein Versprechen, auch mit der Marke der Plattform, die Fun Learning Experience, und dass das alles so einfach wie möglich ist. Und das gilt dann eben nicht erst ab der Bezahlschranke, sondern das gilt ab dem ersten Moment, wo Menschen Kontakt mit dieser Seite haben. Und das gilt natürlich genauso für Datenschutz und Nutzungsbedingungen. Wenn die Leute das verstehen und wenn sie auch merken, dass mir das wichtig ist, dass mir das Vertrauen etwas wert ist und dass ich damit verantwortungsbewusst umgehe. Und das kann ich ja nirgendwo besser als beim Datenschutzhinweis.
Ja, super. Also das ist quasi wunderbar. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Wenn du jetzt zum Abschluss vielleicht noch so eine Quintessenz hättest, wenn der eine oder andere Zuhörer oder Zuhörerin jetzt da draußen lauscht und sagt, was nehme ich jetzt so als Quintessenz mit? Natürlich, wenn ich ein Branding haben will, ich rufe die Maren an, ist ja okay, Maren Matschenko, das kriege ich hin, aber gibt es irgendeine Quintus, irgendwie einen Rat oder so, vielleicht so 2, 3 Tipps?
Also mein Rat ist immer jetzt unabhängig von meiner Beratung und das kann man auch ohne Berater oder Beraterin machen, ist, redet mit den Kunden. Redet mit den Kunden, stellt Fragen, hört zu, lernt. Und die wichtigste Frage ist, was brauchst du oder was brauchen sie jetzt? Mhm. Und wirklich auch jenseits sozusagen des eigenen Angebots und Produkts, denn da wissen wir ja meistens ganz gut, worum es geht. Aber was wir oft verpassen oder was ich eben bei vielen Unternehmen, wenn ich dann dazu gerufen werde, wenn ich sage, wir müssen unsere Marke schärfen, dann stelle ich ganz oft fest, dass die Hausaufgaben vorher nicht gemacht wurden und dass die Marke so ein bisschen ins Driften gekommen ist, weil genau das gefehlt hat, weil sie den Kunden nicht zugehört haben, weil sie nicht gemerkt haben, wie sich die Kundenbedürfnisse verändert haben. Das heißt, das ist der oberste und wichtigste Rat. Ich sage auch immer, näher dran ist das neue USP. Man braucht nicht einen originellen Slogan, sondern diejenigen werden die Nase vorne haben, die besser und schneller auf die veränderten Kundenbedürfnisse reagieren können. Und das ist mein Rat an alle, jetzt erst recht, die sich in irgendeiner Form transformieren müssen, wollen, die wirklich kundenzentriert agieren möchten, insbesondere wenn es um Technologie geht, wo sehr viel Geld in die Hand genommen werden muss, empfehle ich das extrem, mit einem Prototyp zu arbeiten und zu testen. Was machen die User wirklich? Was brauchen die tatsächlich? Was funktioniert nicht? Und wenn man diese ganzen Erfahrungen gesammelt hat, dann Geld investieren in eine geschmeidige Software oder eine Lösung. Denn das kann ganz schnell ganz schön teuer werden. Nicht nur, weil Technologie teuer ist, sondern vor allen Dingen, wenn die nicht das tut, was die Menschen wollen.
Ja, dann sind die 2 wichtigsten Punkte, also zuhören. Dem Kunden mal zuhören, ihn nochmal fragen, also Kommunikation, was erwartest du eigentlich?
Naja, und natürlich auch wirklich damit einhergehen, bereit zu sein für die Antworten, die man nicht hören möchte.
Stimmt, genau.
Ja, also das
muss ich mich darauf einstellen.
Vielleicht richtig.
Kriege ich ja eine Antwort, die ich gar nicht hören wollte, aber auch das macht den Charme.
Und da liegt ja die große Chance, weil man dann der Erste oder die Erste ist, die dann wirklich mal zugehört hat. Alleine das, wenn sie mal Vertrauen sind, ist ja super wichtig.
Ja, klar. Maren, ich danke dir. Spannend. Ich glaube, wir müssen noch mal ein 2. oder 3. Session machen über was auch immer, über die Kühe, deine andere Leidenschaft noch irgendwie nebenher. Und ich danke dir. Ne?
Ich danke dir.
Ja,
und sehr schönes Gespräch.
Ja, dann würde ich mal sagen, bis demnächst.
Bis demnächst. Wir sehen uns, ne?